Ja, schönen guten Morgen miteinander. So schön bei euch zu sein. Merci vielmals, Band, für die Musik. So gut, Jesus anzubeten. Das Thema von heute heisst «Freudige Erwartung» und ich freue mich, den Predigtext zu lesen. Ich lese aus Markus 11, ab Vers 1. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien, an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte. Und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den 12. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir vielmal, dass du heute am Morgen da bist. Ich danke dir, dass du König bist und über die ganze Welt regierst. Und auch über unser eigenes Leben, Herr, sofern wir es natürlich zulassen. Ich danke dir, Jesus, dass du heute möchtest zu uns reden. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, damit wir deine Stimme hören. Amen. Als ich noch ein kleiner Bub war, war die Weihnacht für mich immer die beste Zeit vom ganzen Jahr. Ich weiss noch, ich habe ganz begierig, relativ diszipliniert für ein Kind, jeden Tag immer ein Türchen mehr aufgemacht. Und dann war es endlich so weit, der 24. Und das hat für mich geheissen, Geschenkli Schlacht. Und mein Bruder und ich, wir haben damals müssen so aufgrund von familiären Traditionen im Oberstock warten. Und währenddessen haben meine Eltern den Weihnachtsbaum zubereitet, die haben da Geschenkli unten her und alle Kerzen angezündet und das Licht ausgelöscht. Und dann hat es eine Glocke gegeben und die ist geläutet worden. Und in dem Moment sind wir wie im Karacho runtergerannt. Und dann sind wir stehen geblieben und haben die Schönheit von dieser Atmosphäre einfach zuerst mal genossen. Es war eine freudige Ankunft. Und das jede Weihnachten. In unserem Text geht es auch um so eine freudige Ankunft. Jetzt ist die Frage, ja, wer kommt jetzt da freudig an? Um wer geht es da? Jesus kommt in Jerusalem an. Wichtig zum Wissen, Jesus hat bis jetzt bereits 3 Jahre lang gewirkt. Und er ist von Dorf zu Dorf. Jetzt ist die Frage, was hat Jesus gemacht? Jesus hat den Menschen Liebe predigt und Liebe gelebt. Er hat Kranke geheilt, Dämonen austrieben. Er hat spektakuläre Wunder gemacht und darum war Jesus in aller Munde. Jesus war sozusagen das Thema Nummer 1. Und darum hat er in den 3 Jahren, in denen er gewirkt hat, ziemlich viele Nachfolger gehabt. Das Ganze war aber bis jetzt eher so, wie ich gesagt habe, ein bisschen der Dörfer. Es war ein bisschen Vorstadtgeschichte. Das grosse Rampenlicht
in der Hauptstadt in Jerusalem hat Jesus gemieden. Bis jetzt. Jetzt steht er da vor dieser Stadt. Jetzt haben wir sozusagen den Showdown. Die Stadt war pumpevoll, weil es das Passafest war. Das Passafest war vier der Juden, die sie daran gedacht haben, dass sie aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit worden sind. Das ist heute noch der grösste Viertag. Und man kann davon ausgehen, dass es etwa 30'000 Leute waren damals in Jerusalem, wenn Passa war, kann man davon ausgehen, dass es mehrere Hunderttausend waren. Also die Stadt war pumpevoll mit Leuten. Jesus ist jetzt nach diesen 3 Jahren vor dieser Stadt, vor dem grossen Showdown. Und jetzt ist die Frage, ja, was macht jetzt Jesus? Die Jünger besorgen einen Esel. Es wird in der Geschichte recht ausführlich beschrieben. Sie legen ihre Kleider drauf, Jesus hockt drauf. Und dann geht's los. Vers 8. Und viele bereiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Wo Jesus ankommt, auf einem Esel reitend, reissen die Menschen ihre Kleider weg, ihr schönstes Gewand, legen sie auf den Boden, dass Jesus mit dem Esel drüber reiten kann. Sie nehmen irgendwelche grünen Zweige, das waren Palmzweige. Das ist ein Zeichen von Revolution, wenn die Palmwedel gewedelt haben und hergerührt haben. Und auch das mit den Kleidern, das ist ehrerbietig, Respekt. Vers 9. Und die vorangingen und ihm nachfolgten, schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Die Leute, die jubeln Jesus zu. Vielleicht bist du schon mal in einem Fußballstadion gewesen und wenn der Lieblingsspieler reinrennt, dann machen alle wow! Und so ist da, wo Jesus reinreitet. Sie rufen Hosianna, das heisst übersetzt aus dem Aramäischen Herr, hilf. Es war aber gleichzeitig auch ein Jubelschrei gewesen. Die Leute, die haben zugerufen, da kommt er! Hosianna, Rettung kommt! Sie schreien weiter, Sohn Davids, Sohn Davids. David hat die Stadt gegründet, das war der berühmteste König. Da kommt der Sohn vom König, da kommt der König selber. Da kommt der Retter, der ihn reitet. Und die Leute, die sind am Abfeiern, die sind wortwörtlich eskaliert. Die sind massiv am Abgehen da. Maximale Begeisterung. Jetzt ist meine Frage, wieso feiern die das so? Wieso? Dazu noch ein Hintergrundfakt. Israel ist seit ein paar Jahrhunderten am Leiden. Und zwar sind sie unter römischer Herrschaft. Und das war eine Herrschaft, die ziemlich erdrückend war. Die Römer haben sie, wo sie können, schikaniert, haben hohe Steuern reingenommen, sie haben sie ausbeutet. Und das Volk Israel wollte endlich unabhängig sein, endlich wieder frei sein, endlich wieder ein richtiges Volk, das nicht irgendwelche Feinde im Ort hat, wo sie umkommandiert und wo sie Geld abgeben müssen. Und darum haben sie die Hoffnung gehabt. Rettung kommt. Sie haben die Hoffnung gehabt, wo Jesus reingekommen ist, dass er wird reinziehen und die römische Herrschaft besiegen. Sie haben sich sozusagen einen heiligen Terminator gewünscht. Und Jesus zieht da rein. Wir sind am Anfang von einer Revolution. Ich weiss nicht, spürt ihr so die elektrisierende Stimmung da von diesen Leuten, die völlig am Ausflippen sind? Was passiert echt? Wird Jesus jetzt, wird es aufrichten? Es ist prophezeit. Wird es ins Friedensreich jetzt bringen? Wird er die Unterdrücker abschütteln? Was nachher passiert, wo Jesus in Jerusalem ankommt, ist extrem komisch. Vers 11. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem. Was passiert jetzt? In den Tempel. Und er besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er nach Bethanien mit den 12. Das ist der letzte Vers von unserem Text. Also, das Ganze ist einfach so plötzlich fertig. Jesus schaut noch in die Stadt an und nachher geht er heim, die Jünger gehen heim und die Leute gehen irgendwie heim. Es ist einfach so ein totaler Umschwung. So. Es ist einfach fertig. Was ist passiert? Gar nichts. Und meine Frage ist, wieso? Aus der damaligen Perspektive sind die Leute am Strassenrand gestanden, haben gejubelt und haben gerufen, in der Hoffnung, dass Jesus ins Regierungsviertel geht, wo die Römer herrschen. Dass er dort hergeht, irgendein paar so eine spektakuläre Wunder macht, einfach mal ein paar Römer umbringt, Leute um sich schart, politische Reden haltet und nachher den ganzen Laden ausmistet. Aber was macht Jesus? Jesus geht nicht ins Regierungsviertel, sondern er geht in den Tempel und mistet später den Tempel aus. Und in dem Moment geht eine riesengroße Enttäuschung durch die ganze Volksgruppe durch. Und die Enttäuschung, die wandelt sich später in einen grossen Frust. Und der Frust wandelt sich zu einer grossen Wut. Und die Wut wird so gross, dass die gleichen Leute, die gerufen haben, Hosianna in der Höhe, Hosianna, Herr, hilf, du kommst, du Sohn Davids. Die gleichen Leute, die das gerufen haben, rufen nur 4 Tage später, kreuziget ihn. Ein totaler Umschwung innerhalb von 4 Tagen. Und das Spannende ist, das war nicht nur bei der Volksmenge, sondern sogar bei den Jüngern. Einer der Jüngern war so dermassen enttäuscht von Jesus, dass er sich entscheidet, den tue ich verraten. Der andere Jünger ist völlig überfordert, was miteinander im Garten sind und plötzlich kommen die Römer. Und jetzt weiss er, jetzt kommt Rom. Und er nimmt sein Schwert und schlägt auf den Römer rein mit Herr, mach's jetzt, schau. Jetzt hätte er wahrscheinlich noch das Schwert geben. Jetzt richte das Friedensreich auf. Und was macht Jesus? Er heilt den Römer. Er heilt ihn. Jesus ist völlig anders, als Menschen gedacht haben. Sie haben grosse Hoffnung gehabt, dass er die Situation verändert. Sie haben ihn darum als König verehrt. Sie haben gehofft, dass er ihnen endlich den Wunsch erfüllt, den sie seit Jahrhunderten das tiefste innen haben, die Kränkung wegnimmt, die zerstörte Identität vom Volk. Wo Jesus das nicht macht, wird er völlig nutzlos für sie. Er wird für sie so nutzlos, dass sie ihn später kreuzigen. Kurz gesagt, die Menschen haben Jesus vor der eigenen Karre spannen. Als ich mich mit dem Text befasst habe, habe ich mir die Frage gestellt, machen wir nicht häufig das Gleiche? Neigen wir nicht dazu, Jesus vor der eigenen Karre zu spannen, damit er unsere Wünsche erfüllt? Es gibt so 2 Varianten davon. Die erste Variante ist ein bisschen die Unfromme. Grundsätzlich gibt es Leute, für die ist Jesus grundsätzlich schon ziemlich nutzlos. Ja, haben eigentlich nichts mit ihm zu tun, aber dem passiert etwas. Es kommt ein Schicksalsschlag, es kommt Leiden ins Leben hinein. Und plötzlich fangen die an zu beten. Stichwort Notgebet. Und nachher, wenn es wieder besser wird, ah, Jesus, nein, mit dem habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Nein, nein, ich habe einfach gebetet, gell, ja, ja. Dann gibt es noch die andere Variante, das ist die fromme Variante. Das sind Leute, die sich als Christen bezeichnen, die in die Gemeinde gehen. Sie folgen Jesus sogar nach. Aber hauptsächlich darum, dass er ihnen die Wünsche erfüllt. Wir beten, ich nehme mich mit ihnen, Herr, dein Reich komme. Aber eigentlich meinen wir viel eher, mein eigenes Reich soll kommen.
Und wenn Jesus dann nicht unsere Wünsche erfüllt, dann sind wir ziemlich enttäuscht. Wir haben irgendwie das Gefühl, und das ist durchaus verbreitet, Jesus ist dazu da, dass ich gesund bin. Oder ist dazu da, dass in meiner Beziehung und in meiner Ehe alles gut läuft. Und schlussendlich, wenn ich den Willen Gottes tue, habe ich auch Erfolg, weil das ist doch irgendwie kausal zusammenhängend, oder? Dann läuft es in meinem Leben, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Wie es der Embolo in seinem Instagram-Profil ausdrückt, Jesus is the key to success. Jesus ist der Schlüssel zum Erfolg, oder? Und wenn es dann nicht passiert, was ist denn? Hey Jesus, ich bin krank. Wieso bin ich krank? Du bist doch da, dass ich gesund bin. Jesus, wieso stockt meine Karriere? Ich könnte ganz an einem anderen Punkt sein. Wo bist du? Ich habe doch da Segen erwartet. Darum habe ich ja die ganze Beziehung eingegangen. Jesus, wieso läuft es in meiner Beziehung nicht besser? Und so wandelt sich Enttäuschung zu Frust und Frust wandelt sich in Wut. Und Wut führt dazu, dass wir uns von Jesus isolieren. Oder besser gesagt, dass er völlig nutzlos für uns wird. Nutzlos. Und darum möchte ich dir die Frage stellen, wenn du zu der zweiten Variante vielleicht einen Bezug hast. Wieso folgst du Jesus nachher? Wieso folgst du ihm nachher? Folgst du ihm nachher aufgrund von dem, was er dir gibt? Oder aufgrund von dem, was er ist? Folgst du ihm nachher als Mittel zum Zweck? Oder ist Jesus in deinem Leben der Zweck schlechthin? Folgst du Jesus nachher, um ihn vorne dran an deinen Karren zu spannen, oder? Damit du ihn oder damit du dich selber an seinen Karren kannst spannen lassen. Damit er das mit dir macht, was er möchte tun. Zurück zur Geschichte. Die grosse Frage ist, okay, wenn jetzt Jesus offensichtlich nicht der heilige Terminator ist, nicht der politische Befreier, wer ist er denn? Wer ist er denn? Was ist genau sein Ziel? Und die Antwort finden wir interessanterweise in unserem Text drin, ziemlich versteckt, aber eigentlich ziemlich offensichtlich. Wir haben in diesen 11 Versen über die Hälfte ein Bericht über einen Esel. Also der Esel da, der ist unglaublich prominent in dieser Geschichte. Es wird extrem lang beschrieben, wie sie den Esel beschaffen müssen, was er muss sagen, wenn der Esel kommt. Es wird sogar beschrieben, es ist nicht einfach ein Esel, sondern es ist das Füllen von einem Esel. Detailverliebtheit noch und nöcher wegen dem Esel. Was hat es mit dem Tier auf sich? Vielfach hört man so, ja, weisst, Jesus war so demütig. Ja, ein König wäre niemals auf einem Esel hineingeritten und vor allem nicht auf einem Baby-Esel füllen von einem Esel. Das wäre ein Kind, aber nicht mal ein Kind, also geschweige ein erwachsener Mann wäre nie so hineingekommen. Das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, der Esel hat noch viel eine tiefere Bedeutung. Jesus reitet auf einem Esels Fülle hinein und erfüllt damit eine jahrhundertealte Prophezeiung. Und da wollen wir einfach kurz miteinander hineingehen. Und zwar möchte ich gerne Stell aus Sacharja 9 lesen. Dort steht folgendes. Du Tochter Zion, freu dich sehr. Freude, oder? Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel. Auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. In dem Jesus den Esel nimmt und reitet, wo lustigerweise nicht einmal ihm selber gehört. Er hat sogar ein Esel ausgeliehen, zum Reingehen. Total arm. Bezieht sich Jesus auf den verheißenen Retter und er sagt damit, hey Leute, ich bin der verheißene König. Ich bin der Messias. Ich komme, um Frieden in dem Volk zu bringen. Aber interessanterweise heisst es nicht Volk, sondern es heisst, ganz spannend, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Da haben wir den grossen Unterschied. Die Menschen haben gemeint, Jesus ist gekommen und er wird Frieden bringen im Volk Israel. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen im Volk Israel, sondern allen Völkern von dieser Erde. Die Leute haben gemeint, jetzt wird Jesus kommen und Israel retten. Nein, Jesus ist nicht gekommen, um Israel zu retten, sondern er kommt in dem Moment, um die Welt zu retten. Die ganze Welt. Jesus ist da auf dem Esel reingeritten, um dich zu retten. Das ist irgendwie fast ironisch. Die Leute haben gemeint, Jesus ist schwach, wo die ganze Revolution im Keim erstickt worden ist, bevor sie überhaupt angefangen hat. Aber Jesus war nicht schwach, sondern viel zu stark. Jesus war so stark, dass er sich nicht an der Karre von politischen Interessen spannen lässt. Jesus war so stark, dass er nicht irgendwelcher Massenhysterie folgt. Jesus war so stark, dass er nicht einfach ein Volk rettet, sondern die ganze Welt. Dass er dich rettet. Jesus ist nicht schwach da, sondern viel zu stark. Jesus ist da nicht zu klein, sondern er war so dermaßen ein grosser Retter, dass ihn die Leute gar nicht gesehen haben. Das ist wahre Stärke. Jetzt stellt sich die Frage, okay, die Welt retten, die ganze Revolution ist vorbei, die Leute gehen also irgendwie heim, 4 Tage später stirbt er. Okay, wie hat jetzt Jesus das konkret gemacht? Ich denke, wir können da ganz offen sein. Gesetzten Fall. Und gehen wir jetzt mal davon aus, Jesus hat die Trümmer vernichtet. Wer denn der Frieden kommt? Nein, nachher wäre Israel in der Vormachtstellung gewesen und hat dann mit der Zeit irgendwelche andere Völker vernichtet. Und wenn Jesus da Trümmer vernichtet hat, hat es auf der ganzen Welt noch viele andere Völker gegeben, die andere unterdrückt haben. Das hat das überhaupt gar nicht gebracht. Im Moment haben wir aus aktuellem Anlass, ein Recht drunter und drüber gehen, vor allem in unserem Nachbarland Frankreich. Und ich habe mich gefragt, was kann man da machen? Ich meine, der Marco könnte sagen, gut, die Blauen, die Gelbwesten, die tun wir jetzt alle mit Repressalien unterdrücken und nachher tun wir sie alle in Gefängnis und jeder, der noch irgendetwas macht, da haben wir noch eine Geheimpolizei. Auch wenn wir die entfernen, würde es besser werden. Nein. Die Gelbwesten könnten sagen, so, jetzt tun wir den Marco absetzen, jetzt gehen wir voll gegen ihn vor. Würde es Frieden geben? Nein. Es würde einfach ein anderer Präsident kommen. Und der andere Präsident, der hat auch gewisse Bevölkerungsgeschichten, die er nicht gewichten oder die er vernachlässigen würde. Würde also auch nichts bringen. Würde auch nichts bringen. Das Problem ist nicht in einer bestimmten Völkerungsgeschichte. Es ist nicht in den Anhängern von einer besonderen Partei oder Religion. Sondern das Problem ist der Mensch an sich. Das Problem bist du. Der Alexander Solzhenitsyn hat das Treffen formuliert. Die Linie zwischen Gut und Bös verläuft nicht zwischen Staaten, Klassen, Parteien, sondern sie geht quer durch jedes Menschenherz. Das Problem ist der Egoismus ganz tief in unserem Herzen. Das ist das Problem. Was könnte man jetzt machen? Gott hat kommen und sagen, ja gut, dann tun wir einfach alle Menschen von dieser Welt entfernen. Dann gibt es Weltfrieden. Also, das beste Mittel für einen langanhaltenden Frieden auf der Erde. Menschen entfernen, Menschen auslöschen. Dann wird wieder alles regenerieren. Es wird friedlich sein. Bäume werden wieder nachwachsen, die abgerodet werden. Es wird kein Blut mehr vergossen werden von Menschen. Es wird keine Verletzungen mehr geben. Das wäre der beste Weg. Der beste Weg wäre die Menschen wegnehmen. Der beste Weg wäre dich wegnehmen auf dem Planeten. Aber Gott hat sich anders entschieden. Wieso? Weil du ihm viel, viel zu wichtig bist. Er wählt einen anderen Weg. Wählen. Bis dahin haben in Israel schon verschiedene Leute den Messias-Anspruch gehabt. Schon vor Jesus sind verschiedene Leute auftreten, die kann man alle in den Geschichtsbüchern nachlesen. Und die sind eigentlich alle umgebracht worden von den Römern oder sie sind im Krieg, im Kampf gegen die Römer gefallen. Messias sein war also lebensgefährlich. Das ist ganz spannend. Es gibt so Situationen im Neuen Testament, in den Evangelien, da kommt jemand auf die Idee, dass Jesus der Messias könnte sein. Hey, Jesus, bist du der Messias? Und er ist immer ziemlich so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen, er umgeht ein bisschen die Frage oder versucht auszuweichen. Und wenn Leute wirklich sagen, du bist der Messias, dann sagt er, hey, erzähl jetzt niemandem. Wieso? Weil er gewusst hat, wenn er als Messias offiziell anerkannt wird, wird Rom früher oder später töten. Jetzt ist meine Frage, okay, jetzt ist da Jesus vor Jerusalem, wo auch die Römer ihr Quartier haben. Jesus reitet jetzt als Messias in die Stadt hinein. Ist Jesus lebensmüde? Er reitet wortwörtlich in seinen eigenen Tod. Wieso? Jesus reitet in seinen Tod wegen dir. Jesus reitet da seinem eigenen Messer entgegen. Wegen dir. Jesus hat gewusst, ich kann mein Friedensreich nicht aufrichten. Die einzige Möglichkeit ist, Menschen entfernen, Menschen auslöschen, dass es endlich friedlich wird. Aber Jesus hat aufgrund von dem, weil er dich als so wichtig erachtet, am Kreuz lieber sich selber auslöschen lassen. Und zwar an deiner Stelle. Jesus hängt nach 5 Tagen, als er mit dem Esel reingeritten ist, an einem Kreuz und lässt sich an unserer Stelle entfernen, auslöschen. Er lässt sich seine Hände durchstechen für alles, was wir mit unseren Händen schon gemacht haben. Wir würden uns nicht mehr die Hand geben. Er lässt sich eine Dornenkrone auf den Kopf setzen für alles, was wir in Gedanken total verletzende und zerstörerische Sachen denken, die Füße durchstechen lassen und so weiter für all die Orte, wo wir hergegangen sind. Jesus reitet in seinen eigenen Tod für dich. Und indem Jesus stirbt, wird der Weg frei zur Vergebung. Und das Allerschöne ist, kein politisches System, keine Ideologie kann den Menschen verändern. Wieso? Man kann den Menschen nicht von außen verändern, sondern nur von innen her. Indem Jesus den Weg zur Vergebung frei macht und sagt, hey Leute, alle, die ihre Sünden bekennen, denen werde ich die Sünden vergeben und ich werde sie reinwaschen. Dass ihr Herz so dermassen rein wird sein, dass es im Jesaja mit Schnee verglichen wird, dass es sogar blendet. Jesus hat da den Weg zur Herzensveränderung frei gemacht. Zuerst muss unser Herz gereinigt sein, damit wir von innen aus verändert werden können, nicht von außen nach innen. Weil das funktioniert nicht. Wieso war Jesus so verrückt? Weil er dich von ganzem Herzen liebt. Leute, die verliebt sind, die sind immer so lustig, oder? Die sind die ganze Zeit zusammen, die sind die ganze Zeit am WhatsApp schreiben oder am Telefonieren, obwohl sie sich gar wieder werden sehen. Wieso? Liebe beinhaltet auch, dass wir extrem viel Zeit miteinander verbringen. Jesus liebt dich so fest, dass er in seinem ewigen Friedensreich die Ewigkeit mit dir möchte verbringen. Du hast zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Du kannst sagen, Herr, du bist an meiner Stelle auf Jerusalem hineingeritten. ich nehme das Geschenk an. Weil du für mich am Kreuz ausgelöscht worden bist, werde ich einmal mit dir ewig im Friedensreich sein. Oder du kannst sagen, nein, ich will mit dem Geschenk nichts zu tun haben, das kannst du auch. Aber wenn Jesus nicht für dich ausgelöscht worden ist, wirst du einmal von ihm selber ausgelöscht werden. Damit nämlich das Friedensreich kann kommen. Aber du wirst nicht dabei sein, weil dein Herz nicht verändert worden ist. Es gibt hier zwei Varianten. Jetzt, ich war kürzlich in Israel und ich darf im Sommer meine dritte Reise machen als Reiseleiter. Also wenn ihr noch Junge habt, kommt unbedingt. Es ist eine Jugendreise. Da sehen wir das Tor, wo Jesus eingeritten ist. Irgendwie komisch. Vielleicht würde man erwarten, dass vielleicht das Tor so ein Gedenkplatz ist, wo man reinläuft und rausgeht, aber das Tor ist zugemauert worden. Das ist ganz eigenartig. Wieso ist, und dann haben wir da noch einen Friedhof vorne dran. Wieso? Also. Und jetzt ist ganz spannend. Die Römer haben 70 nach Christus und sogar schon vorher Jerusalem komplett zerstört. Jesus hat gesagt, kein Stein wird mehr auf dem anderen sein. Das haben sie gemacht. Und im ungefähr Jahr 1500 hat der Suleiman, heisst der Prächtige, die Stadtmauer wieder aufgebaut, dort, wo sie war. Der Suleiman war ein Moslem. Und da die Moslems nicht so gut haben mit den Juden, hat er gehört, dass die Juden auf einen Messias warten. Und es ist verheißen, dass Jesus durch das Tor wird durchziehen. Was hat er also gemacht? Ja, wenn Jesus wiederkommt oder dass der König der Juden ist, oder dass er kommt, dann mache ich einfach die Stadtmauer zu, dann kann ich nicht durch. That's it. Und er hat auch noch gehört, dass Jesus ein Hohepriester ist und der Hohepriester ist nicht dürfen über den Friedhof laufen. Also machen wir es doch einfach, wir bauen den muslimischen Friedhof vorne dran. Der ist der Messias abgehalten, der kann gar nicht in die Stadt hineinkommen, der kann gar nicht die Führung übernehmen von dieser Stadt und als jüdischer König eingerichtet werden. Ja, ganz einfach, so ist es gelöst. Auch wenn der Suleiman, der Prächtige, vielleicht nicht daran glaubte, dass die Prophezeiung stimmt, hat er doch Angst gehabt, wenn der Messias kommt, was die Juden gesagt haben. Und ich habe mich manchmal gefragt, sieht es in unserer Herzenstür nicht so aus? Wir wollen Jesus nicht in unser Leben reinlassen, weil wir Angst haben. Wir wissen nicht genau, was der macht, wenn er in die Stadt hineinkommt oder wenn er in unser Herz kommt. Wir haben Angst davor, wenn wir Jesus reinlassen, dann verpassen wir vielleicht etwas. Ich persönlich, ich habe 18 Jahre lang von meinem Leben das Gefühl gehabt, wenn ich Jesus wirklich reinlasse, dann verpasse ich etwas. Ich habe das Gefühl gehabt, Jesus ist eine Spassbremse. Jesus gönnt mir das wahre Vergnügen nicht. Ich hatte mit 18,5 eine Begegnung gehabt mit Jesus und ich bin wirklich dieser Liebe begegnet. Und ich habe verstanden, Jesus hat sich an meiner Stelle vernichten lassen. Er ist in meinen Tod hineingeritten. Und ich habe plötzlich verstanden, warte schnell, Jesus ist König. Jesus hat das Recht, in mein Leben, in mein Herz hineinzureiten. Er ist ein guter König. Und ich weiss noch, ich habe mein Herz aufgerissen und habe gesagt, Herr, mein Leben gehört von jetzt an dir. Und was ist passiert? Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Und Jesus hat sein Friedensreich in mir angefangen aufrichten. Ich habe Frieden bekommen, zuallererst mit Gott. Ich habe Frieden bekommen mit mir selber. Ich habe Frieden bekommen mit meinen Lebensumständen. Meine Lebensumstände waren teilweise sehr schwierig. Ich habe Frieden bekommen. Ich habe Frieden bekommen mit meinen Mitmenschen. Wo Jesus gekommen ist in mein Leben, hatte ich eine freudige Ankunft. Ich durfte erleben, wie er als König seine Herrschaft ausbreitet in meinem Leben und hat schon in andere Leben überwirken. Jesus ist vielleicht nicht der König, den du dir wünschst. Er ist vielleicht nicht der König, der deine Hoffnung stillt, deine Wünsche erfüllt. Aber er ist der König, den du brauchst. Punkt. Ist der König, den du brauchst. ich möchte dich fragen, bist du bereit, deine Stadtmauer, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen offen ist, aber nicht ganz, bist du bereit, den Vorschlaghammer zu nehmen und das zu zerstören und Jesus den Platz einzuräumen, wo ihm gehört? Sind wir bereit, unseren eigenen Rücktritt zu erklären und mit wahren König Platz zu machen? Das ist einfach. Gang auf deine Knie. Vielleicht heute Nachmittag und sag: Herr, ich habe nur ein kleines Tor aufgemacht für dich. Ich habe dich noch ganz draussen oder ich habe dich in gewissen Bereichen überhaupt nicht drin. Ich kapituliere, Herr. Ich tue meinen Machtanspruch zurücksetzen. Komm du und richte du dein Königreich in meinem Herzen, damit dein Friedensreich einziehen kann. Nicht nur in mein Leben, sondern in viele Leben, wo ich damit verbunden bin. Wie sie merken, da regiert ein anderer König. Die Schlussfrage von mir ist jetzt, hat Jesus sein Ziel erreicht? Ich meine, er ist umgebracht worden. 70 ist der Tempel zerstört worden nach Christus in Jerusalem. Wollt ihr wissen, was passiert ist? Jesus hat Rom besiegt, aber nicht von Jerusalem her. Die Jünger sind ins Zentrum gegangen, nämlich nach Rom selber. Und was ist dort passiert? Rom wollte die Jünger von Jesus umbringen. Mit Waffen. Aber das Problem ist, wenn man sie geschlagen hat, haben sie nicht zurückgeschlagen. Das ist das Problem. Sie haben sie in die Arena hineingetan. Sie haben sie von den Leuen zerfleischen lassen. Sie haben sie angezündet. Was haben sie gemacht? Sie haben gesungen. Und ihre Feinde geliebt. Es ist nicht mehr lang gegangen. Und Rom ist gefallen. Rom ist verchristlicht worden. Rom ist heute das grosse Zentrum sogar vom Christentum oder zumindest von einer grossen Konfession. Dort ist es explodiert. Rom ist gefallen. Und heute fallen weiterhin noch viele Königreiche. Das Christentum breitet sich weiter aus. Auch wenn wir den König sie irgendwo finden, seine Schlupfwinkel. Aber ich glaube, wenn wir unsere Tore würden aufrichten, dann könnte sich das Königreich noch viel besser verbreiten. Jesus hat dann eine Revolution angefangen, indem er nach Jerusalem gerettet ist. Anders, als die Menschen gedacht haben. Grösser, als sie es jemals haben können, überhaupt ausdenken. Und darum ist meine Frage an dich ganz zum Schluss. Bist du bereit, dass sich das Königreich auch in dir ausdehnt? Durch dich ausdehnt, in dein Umfeld, in deiner Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz. Gang auf deine Knie. Amen. Jesus, ich danke dir viel, viel mal, dass du nicht schwach bist, sondern so stark, dass deine Stärke so gross ist, dass wir das Gefühl haben, du bist schwach. Aber Herr, ich bitte dich, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest. Du siehst, wo du noch aussen vorstehst. Du siehst, Herr, wo du vielleicht eine kleine Schneise hast, aber nicht wirklich dich ausdehnen kannst. Weil du bist König, Herr, dir gehört das schönste und das grösste Tor. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du uns den Willen schenkst, ganze Sachen zu machen. Heiliger Geist, weder du den Raum durch, jetzt zeig du Sachen auf, wo noch andere Machthaber sind in unserem Leben. Und setz du uns frei, Herr. Frei für dich, frei für dein Königreich. Du bist vielleicht nicht der, wo wir uns hoffen oder der, wo wir uns wünschen. Aber du bist der, wo wir brauchen. Amen.